Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hallo Tillmann.
So, mir ist gerade mal wieder beim Öffnen des Kühlschranks ein genialer Gedanke gekommen. Normalerweise ist ja oft so, dass man auf dem Klo sehr gute Gedanken hat. Das war gerade auch das Problem. Ich glaube, du warst gleichzeitig auf dem Klo wie ich am Kühlschrank. Und beim Kühlschrank, was mir aufgefallen ist, wir haben da ein helles rausgenommen. Was ja, hatten wir schon mal. Der helle ist Zeus und ist das Licht quasi. Und dann ist so, dass der Kühlschrank, der bringt mir etwas. Und zwar hat er mir ein Bier gebracht. Und da werden wir jetzt auch wieder bei der letzten Folge, über die wir noch, da müssen wir ein bisschen anknüpfen. Weil ich finde auch den Kühlschrank eine große Errungenschaft der Menschheit. Das ist für mich so ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Erfindung, was damit zu tun hat, dass im Kühlschrank zum Beispiel Bier kalt gestellt wird. Und weißt du, was Kühlschrank auf Italienisch heißt?
Bonnet?
Nee. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ist der Frigorifero.
Okay.
Der Kältebringer, also bringt es, es kann auch ein Bierbringer sein, das ist der
okay.
Kältebringer.
Ah ja, also französisch Le Frigo,
das genau. Kenne ich noch. Genau, also der Frigo okay. Rifero. Ja, ja, ja. Und wir hatten ja über Prometheus geredet, der Lichtbringer quasi, also der Feuerbringer ist. Und heute wollen wir eigentlich ja so ein bisschen das verknüpfen auch mit Prometheus und die Büchse der Pandora. Und das fand ich jetzt auch witzig, weil die Pandora-Büchse, die wird so geöffnet und dann kommen da irgendwelche Sachen raus. Und ich habe jetzt gerade den Kühlschrank geöffnet und den Kältebringer, also...
Da kommt ein kaltes Bier raus. Okay. Auch eine wichtige Erfindung der genau. Menschheit auf jeden
und
Fall.
Und jetzt habe ich ganz viele Ideen gerade gehabt. Nochmal Frigorifero, der Kältebringer. Und das ist ja, der im Lateinischen gibt es eben diesen, der Luzifer, den Lichtbringer. Und der wird ja so ein bisschen, den könnte man fast vergleichen mit, oder kann man das mit Prometheus vergleichen?
Also von der Tat her auf jeden Fall, genau. Also Lux ist ja das Licht, der das Licht bringt, der Luzifer. Und der ist ja eigentlich in der christlichen Mythologie, nenne ich es jetzt mal, auch tatsächlich ein gefallener Engel, der eben von Gott verstoßen wird. Und interessanterweise dann eben Luzifer zum Teufel wird, also zum Gegenspieler von Gott, weil er sich dann eben auch wieder auflehnt gegen Gott, gegen die Herrschaft dieses einen Gottes, der ja, die Welt lenkt und dann gleichzeitig aber auch irgendwie den Menschen ja im weitesten Sinne Erkenntnis bringt. Also der Teufel ist ja auch in Form der Schlange, der die Eva dazu verleitet, vom Apfel der Erkenntnis zu essen. Also eigentlich hätten die Menschen ohne den Lichtbringer Luzifer nicht diesen Schritt aus dem Paradies herausgemacht, genau wie bei Prometheus, der den Menschen das Feuer bringt, um dann die Erkenntnis zu kriegen, dass sie eben ja, technischen Fortschritt erstmal haben, Zivilisation aufbauen, aber gleichzeitig eben alle diese Folge, ja, Krankheiten der Zivilisation auch ertragen müssen. Und dann sind wir wieder bei der Pandora.
Ich finde es, ich freue mich gerade schon sehr darüber, dass du scheinbar aus unserem letzten Gespräch gelernt hast, Fortschritt zu differenzieren und du sagst jetzt technischer Fortschritt.
Das war mir davor nicht klar, dass man da unterscheiden kann.
Ja, keine Ahnung, aber das ist mir gerade sehr aufgefallen, aber dieses der technische Fortschritt finde ich sehr gut. Ich finde es krass, dass scheinbar, ich vermute mal, jetzt sage ich auch wieder das andere, eins der Wörter der Todesliste, die Menschheit weiß zu wenig oder ist sich zu wenig bewusst, dass es ist nicht einfach so, wir haben hier Gott und ist gut und dann ist Teufel und ist böse, sondern das ist ein ganz komplexes Zusammenspiel eben, dass dieses, was eigentlich als böse gesehen wird, ja irgendwie auch den Fortschritt bringt. Und jetzt wird es noch für mich ganz kompliziert, weil wenn ich Fortschrittskritiker bin, dann muss ich ja eigentlich ein guter, voll auf Seite von Gott sein, muss ja voll der gute Christ sein.
Ja.
Und eigentlich habe ich immer gedacht, ich bin ein Ich bin eher so ein Satanist oder sowas, aber nein. Also wenn man das so sieht.
Ja. Du müsstest auch auf Seite von Zeus sein.
Ich müsste auf Seite von Zeus
Prometheus
sein.
Seine, ja.
Und das ist, das macht mich jetzt fertig.
Ja, ja, das dreht das Weltbild ganz schön um, genau. Aber wie du sagst, ich glaube, man kann es auch gar nicht hundertprozentig auflösen, dieses Yin und Yang, das angeblich ganz klar eine dunkle, eine helle Seite des Berges hat oder des Berghanges hat. Das ist halt zu einfach. Deswegen sind diese Personen ja oft auch so, ich nenne sie jetzt Personen, es sind natürlich fiktive Gestalten, die sind ja auch so vielfältig. Also zum Beispiel zu dem Prometheus.
Ach, du meinst, okay, ich wusste gar nicht, ob du von welchen Personen. Okay.
Nee, ich meine jetzt gerade wirklich die Götter eben auch. Gerade okay. Auch Prometheus und Lucifer. Also Lucifer als gefallener Engel, der war eigentlich mal im Himmel. Und Prometheus ist ja auch so ein Semigott, der irgendwie auch Zugang zum Olymp hat, da das Feuer auch klauen kann. Und da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Zum Beispiel auch, dass er das Feuer nicht aus dem Olymp klaut, sondern das tatsächlich von Hephaistos klaut. Also das ist der Gott
der Schmiedekunst.
Genau, des Feuers, der Schmiedekunst, der Vulkane, der eben auch Waffen herstellt. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch die Version, dass Prometheus später mit Pandora verheiratet sei. Also eigentlich dann wiederum seiner Gegenspielerin, weil Pandora bringt ja alle Übel über die Menschheit und Prometheus versucht ja den Menschen Gutes zu bringen.
Genau, du hast gerade schon Hephaistos erwähnt. Ich finde ja, habe ich auch schon mal gesagt, einer der interessantesten Typen für mich jetzt gerade, weil ich den noch nicht so lange kenne. Und der hat ja diese Pandora hergestellt, im Auftrag aber von Zeus.
Ja.
Und Zeus hat das gemacht alles, um der Menschheit, nee, jetzt bin ich verwirrt, wie war es nochmal?
Ja, um sich an der Menschheit zu rächen.
Um sich an der Menschheit zu rächen, hat der Hephaistos genau. Gesagt, du bist der Typ, du kannst richtig tolle Sachen herstellen. Ich weiß nicht, was der noch, der hat ziemlich viele wichtige Sachen hergestellt. Und jetzt stell du mal diese Pandora her. Und dann macht er diese wunderschöne Frau, um dann eben den Bruder von Prometheus, den, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, nicht Antin, sondern Epi,
ja, genau.
Der Epimetheus, den Bruder, um den reinzulegen quasi. Oder den.
Und also dem gibt er sie sozusagen, oder beziehungsweise sie geht zu ihm und zeigt ihm diese Büchse und der macht die auf. Das aber ist auch ein Widerspruch, weil eigentlich, wenn der Prometheus mit ihr verheiratet wäre,
in
dieser einen Version, aber ja, ich glaube, es soll so ein bisschen gezeigt werden, dass eben vielleicht auch menschlich manche Menschen eben, ich sag's jetzt mal ganz simpel, etwas intelligenter sind und andere wiederum nicht so intelligent und dass manche mehr den Fortschritt, den technischen Fortschritt vorantreiben und andere da irgendwie keinen Plan haben und dann auch eben mal was verbocken.
Aber warum braucht es überhaupt irgendjemand, der die Büchse aufmacht? Die Büchse, die können wir einfach, der Zeus könnte dir einfach, ich meine, der Mensch ist ja an sich schon neugierig, sage ich mal so. Also nur mal ums klar, also zum Thema Fortschritt, also ich bin ja auch sehr neugierig und Abwechslung finde ich immer super. Also man hätte die Büchse. Wenn wir jetzt eine Büchse hier hinstellen, an Cannstatt im Bahnhof, wie lange ist denn die zu? Also da braucht man doch keinen Prometheus, dass die aufgemacht wird. Also warum braucht man so einen?
Aber es laufen ja viele Epimetheuse rum.
Also genau, man braucht ja, also man, genau. Aber ich wäre ja dann auch, ich wäre da sicher.
Ja, ja klar. Ja,
ich weiß, vielleicht hätte ich Angst.
Vielleicht ist es auch beides in einer Person, metaphorisch gesprochen.
Wie?
Dass so jeder Prometheus auch einen Epimetheus in sich trägt, der eben dann manchmal in manchen Situationen erst hinterher nachdenkt oder nicht immer so präsent ist.
Achso, das, ja, okay. Weil ich finde.
Ich meine, Dummheit gehört zur Menschheit schon auch dazu.
Das ja, muss man nee, schon auf jeden sehen. Fall. Aber jetzt, ja, okay. Jetzt aber nochmal zwischen diese Rolle, um das klar zu machen. Wir haben hier Zeus, der steht so ein bisschen für das Alte und die Kontrolle und über den Nicht-Fortschritt, sag ich mal. Und dann,
oder auch als Naturmacht, die die Menschen einfach quasi beherrscht, weil sie eben sich nicht gegen Kälte oder Wetter, Winter, sonstige Einflüsse wehren können. Und eben erst in dem Moment, wo sie dann anfangen, sich kulturell oder technisch fortzuentwickeln, mit besseren Waffen, mit Feuer, schaffen sie es, sich gegen die Naturmächte durchzusetzen und eben auch schwierige Situationen zu überstehen.
Und ist dieser, dann dieser, weil wir haben jetzt Zeus und die, also Prometheus, sagen wir mal, Und ist jetzt dieser Luzifer dann eigentlich auch ein Menschenfreund? Weil also Prometheus ist ja ein Menschenfreund und der Luzifer...
Naja, er wird ja immer so als Schlange dargestellt im christlichen Glauben, auch als Einflüsterer, der versucht, die Gläubigen vom Glauben abzubringen. Ich meine, im Mittelalter hat man sicherlich auch gedacht, dass Ungläubige, zum Beispiel Hexen oder Muslime, vom Teufel gelenkt werden. Ne? Aber ich glaube, das ist erst der zweite Schritt. Erstmal geht es darum, dass dieser Eva, ist auch interessant, dass es die Frau ist, nicht der Mann. Ja,
klar.
Die ist vom Apfel der Erkenntnis. Und Erkenntnis ist ja letztendlich ein anderes Wort auch für Licht, Aufklärung und eben damit auch Wissenserkenntnis. Und das gibt der Teufel den Menschen. Und er führt die Menschen natürlich da raus in eine, raus aus dem Paradies, ja, mit allen Konsequenzen, aber gleichzeitig auch in eine Erkenntnis und auch eine Selbstwirksamkeit und eine Verantwortung, die die Menschen selber übernehmen können. Sie sind nicht mehr abhängig von irgendwie einem Vater, der sie beherrscht. Also sie emanzipieren sich ein Stück weit. Insofern könnte man natürlich sagen, der Teufel ist irgendwo auch ein Menschenfreund. Im christlichen Glauben, jetzt haben wir ja schon mal gesagt, dass der Glauben im Christentum was anderes ist als in der Antike, ist er natürlich auch der böse Einflüsterer, der versucht, einen vom rechten Weg abzubringen.
Also,
ich glaube, so haben die Leute in der Antike nicht gedacht.
Also du weißt, ich bin natürlich komplett wertneutral in dieser ganzen Geschichte. mir kommt das ein bisschen so vor, als ob das Christentum da so doch noch mehr schwarz-weiß denkt, wie die alten Griechen, weil also die Rollenverteilung ist da ja ganz klar. Der Teufel ist ja ein Hitler eigentlich so. Also ist ja quasi das Böse schlechthin. Also es geht ja gar nicht böse. Ja. Also man sagt ja, also das ist ja wirklich brutal. Also es ist ja, und bei den Griechen ist es ja nicht, ist Zeus. Das ist ja alles so ein bisschen diffus einfach so. Zeus ist ja zwar eine Naturgewalt, wie du meinst, aber eine Naturgewalt muss man ja nicht per se verteufeln. Eine Naturgewalt kann ja auch irgendwie, man kann da Respekt haben und damit einfach es akzeptieren und sagen, das ist jetzt halt da, jetzt gibt es halt hier einen Vulkan, der bricht halt aus und man muss ja nicht so versuchen, das ist auch wieder was Christliches, diese Erde sich untertan zu machen, so, das ist ja so das Christliche. So.
Aber das ist ja auch schon der Fortschrittsgedanke, ne? Alles zu unterwerfen, alles zu kontrollieren, die physikalischen Gesetze zu beherrschen, Raumschiffe zu bauen, was weiß ich, Flugzeug, man kann das alles, man kann quasi alles erobern. Es geht ineinander über. Ich glaube, der Zeus ist, ich gebe dir absolut recht, der christliche Glauben ist da super schwarz-weiß und der Zeus ist vielfältig, weil er ist ja eigentlich auch ein guter Gott mit seinem Regen, also ursprünglich ein Wettergott, der auch eben den Menschen erstmal Ernte bringt und so weiter. Aber gleichzeitig hat er halt auch diese Herrscherallüren, wo er dann nicht zulässt, dass irgendwer seine Herrschaft stürzt, genauso wie er das ja mit seinem eigenen Vater damals gemacht hat.
Ja.
Und er ist der mächtigste der Götter. Also er beherrscht den Olymp und er lässt sich da nicht reinreden. Er ist ein Autokrat. Im Notfall hat er immer das letzte Wort.
Aber das ändert sich ja durch die Prometheus-Geschichte auch nicht so wirklich. Oder nee. Doch? Nee, eben nicht.
Eigentlich nicht, außer dass die Menschen eben quasi den Glücksfall haben, dass ihnen was zugespielt wurde, mit dem sie dann irgendwie zumindest die Herrschaft des Zeus, wenn noch nicht gleich brechen, aber zumindest mal in Frage stellen können.
Das ist aber auch wieder ein bisschen so ein, finde ich, so ein billiger Trick. Es erinnert mich jetzt so, als auf die Gefahren, dass ich zum achten Mal abschweife jetzt, es erinnert mich so ein bisschen an dieses, ich finde manchmal so Karneval oder Fasnet ist so der Aufstand, aber das ist ja so ein kontrollierter Aufstand. So die Herrscher erlauben euch jetzt mal kurz durchzudrehen einen Tag und eigentlich manifestierst du damit ja die Herrschaft des, was weiß ich was, des Bürgermeisters. Also die größte Zeichen von Macht ist doch, wenn ich als Bürgermeister einfach mal mir die Krawatte abschneiden lasse und es ist mir völlig egal. Und oder? Also das ist doch, das ist ja eigentlich eine Machtdemonstration eigentlich. Und das ist ja vielleicht bei Zeus
Insofern ist ähnlich.
Wie meinst du das jetzt?
Ja, dass er sagt so, hey, ihr Menschen, wobei, okay, er wollte es ja nicht, dass sie das Feuer kriegen. Das war nicht von ihm geplant.
Ja.
Das war eigentlich schon, eigentlich hat es ihn ja geärgert. Und deswegen, und jetzt kommen wir zurück zu unserer eigentlichen Geschichte. Und es hat ihn sehr geärgert, dass sie jetzt das Feuer haben. Und dann hat er gedacht, so, okay, ich muss mich jetzt an der Menschheit rächen, weil ich auch Angst habe als Autokrat, dass die mächtig werden. Und ich bin halt irgendwie einfach launisch. Und jetzt überlege ich mir irgendwas, wie ich denn eins reinwirke. Und jetzt frage ich meinen Kumpel oder meinen Untertan, eben Hephaistos, ob er mir nicht helfen kann.
So. Sein Sohn
letztendlich. Ah, okay, genau. Ja. Ob er mir nicht helfen kann, diese Rache zu vollziehen, und sagt ihm, er soll eine sehr schöne Frau erschaffen.
Genau.
Und dann Hephaistos, der alles kann, erschafft dann diese Pandora. Und diese Pandora, die Büchse hat er auch die Hephaistos erschaffen? Oder?
Ja, gute Frage, muss ich nochmal gucken.
Vermutlich.
Bestimmt, ja. Bestimmt.
Und dann kommt eben dieser Epimetheus und macht die auf. Und aus dieser Pandora-Büchse kommt dann das Elend, das alles mögliche Schlimme halt.
Das ist in vielerlei Hinsicht sehr interessant. Wir haben vorher schon über die Eva gesprochen, dass es eben die Frau ist, die vom Apfel der Erkenntnis ist und sich dazu verleiten lässt. Hier ist es streng genommen der Epimetheus, der dumm genug ist, auf die Pandora reinzufallen, aber gleichzeitig ist es ja die Frau, die dann, oder eine Frau, die dann das Übel bringt für die Menschen.
Ich finde es schon fies.
Ja, es hätte auch ein Mann sein können,
theoretisch. Nee, ich finde es auch voll fies, weil eigentlich man könnte auch die Schuldzuweisung Epimetheus geben. Und eigentlich sollten wir...
Aber man sagt, man spricht ja nicht von der Büchse des Epimetheus, sondern von der Büchse der Pandora, die man öffnet.
Genau, aber das ist auch wieder die Frage, ist jetzt die Büchse schlimm oder der das aufmacht?
Ja.
Und Epimetheus, muss ich gestehen, diesen Begriff kenne ich seit ungefähr 2 Monaten, diesen Typ. Und Pandora, das kennt man, das kennen mehr Leute wie Epimetheus, sagt man es so.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein Clou des Patriarchats, würde ich mal sagen, dass man den Epimetheus, den hat man da geschickt aus der Affäre gezogen, so, und aber die Pandora ist halt schuld.
Ja, total. Und der Name ist auch total interessant. Ich hatte es letzte Folge schon erwähnt. Also Pan heißt alles und Dora sind die Geschenke, also die alles schenkt, ganz wörtlich.
Hört sich erst mal gut an.
Genau, das ist ja auch, wie du sagst, erstmal nicht schwarz-weiß. Aber dann kommen da eben nur alle Übel aus dieser Büchse raus, Krankheiten, Hass, Gewalt, Zwietracht und so weiter. Und diese Hoffnung, die da drin zurückbleibt, das ist auch sehr merkwürdig, dass es nur einen guten Aspekt gibt, der anscheinend dieser Büchse bleibt. Warum er in der Büchse bleibt, ist uns beiden nicht klar, weil eigentlich gibt es ja die Hoffnung schon auch, also die müsste ja auch entflohen sein. Aber dieses vom Namen her gibt die erstmal alles.
Ja, die Hoffnung stirbt, aber sie stirbt sie stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
Ja.
Und jetzt wollten wir eigentlich noch so ein bisschen drauf eingehen.
Ich glaube, die Sache ist, dass dieser Aspekt, dass die Menschen in dem Fall durch die Pandora bestraft werden. Sie haben zwar irgendwie das Glück gehabt, das Feuer zu bekommen, und dann gleichzeitig werden sie aber danach wieder durch die Pandora bestraft. Also dafür, dass sie, man spricht ja auch von Zivilisationskrankheiten, Fettleibigkeit oder sowas, ja. Also dafür, dass sie die Zivilisation technisch voranbringen, kriegen sie woanders wieder Nachteile.
Ja, wobei das ja eigentlich nicht direkt miteinander gekoppelt, würde ich jetzt mal sagen, ist so. Also es gibt ja andere Sachen, wo man sagen kann, Feuer ist erstmal super, weil ich kann mir halt irgendwie ein Gulasch kochen, aber es ist auch schlecht, weil es kann auch meine
Hütte, Gulasch.
Es kann auch meine Hütte abbrennen.
Ja. Ja.
Und es gibt da so ganz viele Sachen, eben wie das durch diese Errungenschaft, also zum Beispiel Kernspaltung hatten wir auch schon, Kernspaltung bringt uns halt Atomkraftwerke und Energie, aber es bringt die Atombombe, das kann man ganz viele so Sachen, aber es ist ja bei dieser Büchse der Pandora streng genommen nicht so. Das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, das ist nur die Willkür von Zeus, der halt da sagt, weil es würde gehen. Es ist jetzt nicht so, dass es, oh, ihr kriegt das Feuer, dann könnt ihr nur Feuer und Büchse haben.
Das ist ich glaube, man muss Zeus hier dann als Allegorie sehen für was auch immer. Die Naturgewalten oder auch vielleicht auch das Dilemma, in dem sich die Menschen befinden, dass sie eben fast alles, was sie erfinden, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten wenden können. Ich meine, der Buchdruck ist erstmal super, ne? Da müssen nicht mehr Mönche das ganze Mittelalter in irgendeinem Kloster sitzen und irgendeinen Blödsinn abschreiben, sondern du kannst auf einmal locker das verhundertfachen, vertausendfachen und alle Menschen können das lesen. Das hat ja auch dazu beigeführt, dass viele Menschen lesen können. Ist eine andere Frage, ob das ein Fortschritt ist. Ich sehe schon deine kritischen Blicke.
Ja.
Aber die Sache mit Zeus ist einfach, dass er sozusagen personifiziert wird oder dass er die Personifikation dessen ist, dass die Menschen, sobald sie eine Erfindung machen, irgendwie vor der Wahl stehen, wie setze ich diese Erfindung ein? Nutze ich sie? In welche Richtung nutze ich sie?
Ja.
Mache ich damit was Schlechtes? Mache ich damit was Gutes? Also wir sind ja moralische Wesen im letzten Endes. Wir müssen dann immer irgendwann entscheiden, was machen wir damit? Weil per se ist die Erfindung erstmal objektiv oder neutral. Wir, können auch sagen, super, wir haben jetzt das Feuer erfunden, stellen wir es da mal irgendwo hin und vielleicht in 10.000 Jahren gucken wir es uns mal wieder an. Könnten wir auch machen. Machen wir aber nicht, weil wir zu neugierig sind. Du hast vorher schon gesagt, wir Menschen sind einfach neugierig und wir wollen ja auch was Neues.
Ja, ich finde übrigens, es ist dir wahrscheinlich klar, dass Moral bei mir auch auf dieser Liste steht. Obwohl auf dieser Liste, wo Fortschritt und Menschheit steht, da steht auch Moral.
Das war eine bewusste Provokation.
Ja, das habe ich vermutet. mich interessiert es auf jeden Fall jetzt, dass dieses, auch woher das kommt, sage ich mal, so dieses Denken, dass, also wir hatten es ja da schon davon, es gab so einen Urzustand, der, also das Paradies, und dann kommt dann Luzifer und in Form der Schlange und lockt uns da weg. Und danach haben wir von mir aus Ackerbau und dann wird es irgendwie erstmal alles ein bisschen blöd oder sowas. Und dann eben diese Büchse der Pandora, die Bestrafung der Menschheit. Und das ist ja so wie, die Menschen sind dann verdorben, wie die Sintflut, da ist das ja auch so. Die Menschheit verdirbt, dann wird sie irgendwie bestraft. Und warum muss denn die Menschheit so bestraft werden? Wer hat denn sich das ausgedacht, dass man das irgendwie, früher war alles ja super, dann war es irgendwie nicht so super, dann wurden wir bestraft, dann gab es noch irgend so einen Typen, der sich dann für die Sünden irgendwie so geopfert hat und so und sagt so, ich nehme die Sünden der Menschheit auf mich, was ja aber viel später ist wie die Sintflut wieder. Ja. Es ist alles irgendwie ein bisschen komisch.
Ja, Freud wird jetzt wahrscheinlich irgendwie mit entweder sexuellen oder Kindheitstraumata argumentieren. Ich glaube schon, dass es sowas mit dem Bewusstsein hat, dass ein Mensch, sobald er quasi aus dem paradiesischen Zustand, man kann es ja auch als kindlichen Zustand bezeichnen, super, wo ich noch keine Verantwortung übernehmen muss, aber irgendwann im Leben stehe ich an dem Punkt, wo ich auf einmal aus diesem Paradies austrete, ich ziehe aus oder ich werde erwachsen und ich bin nicht mehr behütet nur von meinen Eltern, sondern ich bin auf einmal selbst verantwortlich und jeder Mensch macht Fehler in seinem Leben. Es ist einfach so. Und dann habe ich natürlich mehr oder weniger Schuldgefühle und mit denen muss ich klarkommen. Und das zu verarbeiten ist, denke ich, das ist ein Ansatz, diese Geschichten zu verstehen. Adorno spricht da auch drüber in der Dialektik der Aufklärung, dass eben der Fortschritt, der vermeintlich gute Fortschritt, letztendlich ja auch immer eine Vergewaltigung der Umwelt und der Natur der Menschen ist und dass man damit auch wieder merkt, was man eigentlich seiner Umwelt antut, zum Beispiel auch den Tieren, die man eben zur Massentierhaltung zwingt. Also die Menschen haben schon auch Schuldgefühle. Gleichzeitig sind sie sich in ihrem rationalen Denken auch bewusst, dass es ja ohne das nicht geht. Also irgendwie muss ich dann ja Eigennutz und Altruismus, also Mitgefühl für andere, unter einen Hut bringen. Und ich glaube, diese moderne Zivilisation, zumindest so wie wir sie zurzeit haben, die lässt sich nicht ohne Schuldgefühle und damit wahrscheinlich auch komplexe Denken. Jetzt ist natürlich die Frage, im Christentum ist das nochmal was anderes mit diesem christlichen Glauben. Aber ich denke schon, dass auch schon in der Antike Menschen vielleicht gedacht haben, naja, also jeder Wald, jeder Fluss war ja für die ein Gott. Und sobald man dann irgendwie anfängt, die Natur zu verändern in seinem eigenen Sinne, weil man Flüsse umleitet, weil man Brunnen baut oder irgendwo...
Hat man schlechtes Gewissen direkt.
Genau, ja. Hat man schlechtes Gewissen und da muss man sich irgendwie den Göttern gegenüber verantworten und die Götter sind ja dann, sagst du es ganz simpel, eins mit der Natur. Also ich verändere die Natur, ich greife irgendwie die Götter ein und deswegen muss ich ihnen wiederum eine gewisse Sühneleistung bringen.
Ja, ich fände es noch interessant, weil, also ich musste sofort dran denken, dass man ja ein Kind ist und dass man behütet und naiv, aber man ist ja irgendwie auch neugierig und es ist irgendwie so ein Idealzustand. Und dann wird man erwachsen und dann, es gibt auch so, im Prinzip kann man auch so ganz viele so Mittelaltergeschichten oder Siegfried und so, das ist alles genau das Erwachsenen. Ich muss dann jetzt raus und den Drachen töten. Und der Drache ist eigentlich so die Herausforderung, dass das echte Leben mir stellt. So das ist so, am Anfang bin ich einfach, fühle ich mich wohl, ich bin behütet eben. Ich bin natürlich gleichzeitig auch abhängig als Kind so. Ich kann dann wirklich machen, was ich will. Ich brauche meine Eltern. Und dann werde ich halt mit der Wahrheit, sag ich mal, mit dem Leben konfrontiert und muss dann rausgehen. Und ich finde es noch dann witzig, weil es passt ja eigentlich doppelt. Es passt auf die persönliche Vita. Also es passt darauf, ich bin erst ein Kind und dann werde ich erwachsen und dann fühle ich mich wegen irgendwas schlecht und so. Aber auf die Menschheitsgeschichte könnte man es ja auch so ein bisschen übertragen. Also ich möchte es jetzt nicht zu arg machen, dass man könnte auch die Menschheitsgeschichte natürlich psychoanalytisch untersuchen, wie es eben Žižek manchmal vorgeworfen wird, dass es zu viel macht, dass er die Menschheit betrachtet wie einen Patient. Aber wenn man sagt, so erst war man in diesem, also man könnte jetzt sagen, die Zeit von Adam und Eva im Paradies, bevor sie das Paradies verlassen haben, war, das ist quasi, also der Moment, wo die Schlange kommt, das ist ja die Pubertät. Und dann, oder ich weiß nicht, ob es die Pubertät ist, aber das Erwachsenwerden, das ist irgendwie so um den Dreh rum, ist die Pubertät. Ist es vielleicht auch vor der Pubertät?
Wenn ja, gut, das ist eine schwierige Frage. Pubertät ist natürlich so ein Ding, so eine Spanne im Leben, wo alles durcheinander geht. Es wäre eine naive Kindheit, würde ich sagen. Es ist ein naiver Zustand, in dem man sich um nichts kümmern muss. Und dann auf einmal kommt diese Schlange und hey, hier ist was Cooles. Vielleicht schon auch wie Jugendliche dann so manchmal von was verleitet werden. So, hey, probier doch mal eine Zigarette, trink doch mal einen Alkohol.
Genau.
Egal, was auch immer. Und dann ist man ruckzuck in der Welt der Erwachsenen angekommen.
Ruckzuck studiert man irgendeinen Schwachsinn.
Ja, genau.
Okay. Ja, okay, wer kennt's nicht?
Das erste Bier irgendwie mit 13, 14 hat doch scheiße geschmeckt.
Klar.
Das war doch nur bitter. Da habe ich mir auch gedacht, wie gewöhnt man sich jemals an sowas?
Ja, die Zellen auf der Zunge sterben irgendwann ab und dann kann man es ertragen. Okay. Ich hätte noch... Ja, nee, ich wollte, weil du jetzt gerade Adorno auch erwähnt hast, ich wollte jetzt dann tatsächlich den Daoismus erwähnen, weil das ist so ein bisschen ein Ziel vom Daoismus, dass man es schafft, das Gute von der Kindheit mit dem Guten vom Erwachsenen zu verbinden. Also man sagt immer, man sollte eigentlich sein wie ein Kind von der Neugier und von auch im Hier und Jetzt leben. So, ich bin so ganz, wow, und hier, was passiert hier? Und man ist so völlig im Fluss und macht, was halt gerade passiert, aber man ist abhängig. Und als Erwachsener ist man dann, man hat dann selber Einkommen, man kann alles selber machen, aber man hat diese kindliche Neugier hat man nicht mehr und diese Naivität eigentlich eine positive Art der Naivität, die hat man verloren. Und das Ziel im Daoismus, wobei der Daoismus hat natürlich keine Ziele, das sollte er nicht haben, weil das ist schon, aber das müssen wir anders mal vertiefen. Aber das ist so ein, es wäre super, wenn ich quasi sein könnte wie ein Kind ohne die Abhängigkeit der, die ich halt habe, ohne die Abhängigkeit von den Eltern. Und ich finde es nur spannend mit diesem, der Mensch hat ein schlechtes Gewissen, weil er irgendwie die Umwelt, weil er Fortschritt hat. Und ich denke mir, hä? Dann macht's doch, stellt euch mal, das muss man irgendwann überwinden. Also es ist eine krasse Frage, aber wie machen wir es weiter? Also man musste doch, wir als Menschheit sollen doch jetzt uns überlegen, hey, wir müssten das jetzt, weil mir kommt das mit einem schlechten Gewissen überall vor. Das ist, man sagt jetzt auch, Das Typische ist halt die Renaissance, die das Mittelalter schon Mittelalter bezeichnet, um es schlecht zu machen. Mhm. Und warum hat jemand das Bedürfnis, jemand anders schlecht zu machen? Weil er selber verunsichert ist oder vielleicht ein schlechtes Gewissen hat. Ich weiß es nicht, aber wenn mir einfach, wenn alles richtig super ist, mein Leben, dann sage ich nicht, du bist aber blöd.
Ja, total. Also wenn wir ein positives Selbstbild von uns hätten, dann hätten wir nicht die Notwendigkeit, irgendwie anderen Schuld zu geben oder uns selber schlecht zu machen. Und ich glaube, dieser Begriff der Schuld bzw. der Unschuld, man sagt ja auch, Kinder trifft keine Schuld. Das ist das Prinzip, das dahinter steckt. Jesus sagt auch irgendwann mal im Neuen Testament, Entschuldigung, im Alten gab es ihn ja noch nicht, seid wie die Kinder, sagt er seinen Anhängern und seinen Jüngern. Und das ist sehr bezeichnend. Natürlich irgendwo in einem fröhlichen Zustand, vielleicht auch einem glücklichen Zustand, aber eben auch in diesem naiven, unschuldigen Urzustand, der den Schritt zum verantwortungsvollen Erwachsenen noch nicht vollzogen hat. Und das ist ja auch zum Beispiel was, was der Gott der Kirche oder eben vielleicht auch so ein strenger Zeus fordert, dass er eben, der will ja niemanden, der kritisch über ihn denkt, sondern der will Menschen oder Anhänger, die eben ihm gehorchen, die das machen, was er will, die sind dann vielleicht glücklich, aber er hat immer noch das Heft in der Hand. Also er kann bestimmen, er kann das alles diktieren letztendlich. Und das ist die Frage, wenn ich mich eben in meine, mit Kant zu sprechen, selbstverschuldete Unmündigkeit zurückversetzen will, dann ist mir das durchaus erlaubt. Aber wenn ich mich dazu entscheide, ein selbstbestimmter Mensch zu werden und Verantwortung zu übernehmen, dann verlasse ich das Paradies und ab dem Moment bin ich mir selber eben Rechenschaft schuldig. Und ich glaube, das ist ein tiefer psychologischer Konflikt, mit dem viele Menschen ihr ganzes Leben zu tun haben.
Ja, aber das ist jetzt ja wieder mein, jetzt kommt wieder mein Aggro gegen Prometheus raus, weil man wird ja nicht gefragt. Also nee. Wird nicht gefragt, nee, also diese Unmündigkeit, jetzt gehst du halt raus, du musst jetzt den Drachen töten. Du kannst nicht raus, du kannst nicht sagen, du musst jetzt hier.
Ich find's oft noch fast viel krasser. Manchmal werden wir doch auch zum Hass direkt angestachelt aufs Leben, weil wir so hinausgeworfen werden. Also gerade diese Racheakte der Götter, wir haben jetzt nur ein paar angesprochen, Büchse der Pandora ist ein bekanntes Beispiel, aber du hast es vorher schon kurz erwähnt, die Sintflut. Ja. Die gibt's im Alten Testament mit der Arche Noah. Die gibt's aber auch bei den Griechen. Zeus kriegt irgendwann wieder mal einen Rappel und will die Menschheit auslöschen und schickt einen riesigen Regenguss und es überleben nur Deukalion und Pyrrha, weil sie quasi das einzige Menschenpaar waren, die nicht so arrogant waren und er kommt da quasi als armer Bettler, geht da umher und sie sind die einzigen, die ihn in ihre Hütte aufnehmen, ihn verpflegen und deswegen verschont er sie und allein durch die kann da die Menschheit nach der Sintflut überleben, wie so ein Nadelöhr. Ja. In dem ja auch in der Arche Noah dann die ganzen Tiere und auch die Menschen überleben können. Also es gibt immer wieder diese Momente, wo die Götter dann irgendwann ausrasten, weil sie sagen, so jetzt reicht's mir aber. Wie so ein strenger Vater, der sagt, jetzt ist gut. Aber wenn ich dann mal irgendwann diese Kinderrolle überwunden habe, ich meine, dann muss ich doch auch irgendwann in einen Punkt kommen, wo ich sage so, also Entschuldigung, ihr Götter, aber ihr könnt mich jetzt nicht die ganze Zeit bestrafen. Ich bin jetzt erwachsen. Ich hätte auch gern mal wirklich genug von eurer Bevormundung.
Und dann sage ich, Luzifer, was sagst du denn dazu?
Oder genau.
Was ist dann?
Dann rufe ich einen Luzifer oder einen Prometheus, die dann eben die Menschenfreunde sind.
Okay.
Zumindest berufe ich mich auf die.
Ich habe gerade auch noch mal an Luzifer gedacht, weil was hast du gemeint noch mal über den christlichen Gott? Achso, genau, dass der auch... Der will eigentlich ja auch Herrscher sein, vermutlich mal, oder?
Ja, absolut, ja. Also es gibt ja, du sollst keine Götter neben mir haben, ist eins der ersten Gebote.
Stimmt.
Und der Unangefochten, der verlangt ja auch, also dieser christliche Glaube ist ja ein anderer als in der Antike, der verlangt wirklich Hingabe. Und das ist ja das, was Jesus im Neuen Testament predigt. Er predigt eigentlich Hingabe und zwar bedingungslosen Glauben. Und deswegen sagt er unter anderem auch, seid wie die Kinder. Ja, denkt nicht mehr drüber nach.
Du weißt was?
Vertraut einfach euren Eltern, in dem Fall vertraut eurem Vater. Natürlich alles patriarchalisch aufgeladen. Und dann wird alles gut. Und wenn ich mich da einfüge, dann wird es vielleicht sogar gut für mich. Aber es ist nicht unbedingt das Leben, das ich haben will.
Genau, übrigens ist mir gerade nur eingefallen, du weißt, was Hingabe auf Arabisch heißt?
Nein.
Islam.
Ah, ja.
Und sich hingeben heißt nämlich, gut. Genau, und dann ist der sich Hingebende ist der Muslim.
Ja, schön.
Und
schön.
Genau, da finde ich einfach nur so arabische Grammatik, macht Sinn.
Ja.
Genau, aber...
Du weißt, was es auf Griechisch heißt, also Hingabe im Sinne von, wenn der göttliche Geist in mich fährt und ich mich ihm hingebe, dann ist es der Enthusiasmus.
Ach was.
Ja.
Okay. Also, auf jeden Fall, ich spüre in mir einen Konflikt, und zwar, dass ich jetzt tatsächlich nicht ganz genau weiß, ob ich jetzt mit Gott oder mit Luzifer sympathisieren soll. Es hat beides irgendwie, hat's was, weil
also,
ich bin natürlich ein großer, das heißt natürlich, ich bin ein großer Fortschrittskritiker, also müsste ich ja auf der Seite von Gott sein, aber andererseits bin ich auch ein absoluter Demokratiefreund und ich weiß nicht ganz genau, ob das sich jetzt so widerspricht oder doch nicht, also wenn man das jetzt, diese Bilder mit Zeus und Prometheus und Gott und Luzifer, dann vermittelt es ja erstmal den Eindruck, okay, Gott, Alleinherrscher, aber der Urzustand, der mir ja gefällt, und dann ist jetzt der Fortschritt und dann haben wir die Demokratie quasi, oder ja, würde ich schon, also halt weniger, ja doch, der Luzifer, der lehnt sich ja auch auf. Und es ist ja bei den Griechen scheinbar auch so, der Zeus ist der Alleinherrscher und dann kommt der Prometheus und sagt auch im übertragenen Sinn, jetzt denke doch mal halt mal selber nach. So, oder er gibt, und das ist so ein, und ich hätte natürlich am liebsten mal wieder, ich wiederhole mich, so das Beste aus beiden Welten. Also ich fände es ganz gut, wenn wir sagen würden, hey, ist es okay, wenn du jetzt nicht das neueste Smartphone kaufst dir, sondern ist es okay, wenn du einfach gar kein Handy hast und wir brauchen jetzt nicht irgendwie Fortschritt, das glauben alle Parteien, sind sich ja einig, wir brauchen Fortschritt. Gibt es eigentlich eine, die es nicht sagt? Es ist egal, ob du die AfD nimmst oder die CDU, SPD, Linke, alle,
FDP. Ich sag alle. Nur Technologieoffenheit.
Ja, ist super. Also alle wollen ja Fortschritt, also sind sie alle völlig einig in dieser Frage. Die Frage ist natürlich noch, wie man es erreicht. Aber ich finde manchmal, also dieser Konflikt, also weil ich von beiden was gut finde eben, also ich trau meinen eigenen Ohren nicht, dass ich das sage, aber es gibt Aspekte, das im übertragenen Sinn des christlichen Gottes, die ich eigentlich super finde. Also dieses so, wir sind noch im Paradies und so, ist das super.
Naja, Konservativismus hat ja auch eine gewisse Sympathie bei mir auch, ja. Also ich meine, ich will ja auch zum Beispiel, dass hier meine Umwelt so bleibt, wie sie ist. Dass die Natur gut bleibt, genau, oder besser wird und so. Also ich will ja schon auch Dinge konservieren ein Stück weit. Es ist ja nicht so, dass das komplett falsch ist, dieser Gedanke. Es verkennt vielleicht ein bisschen diese Dynamik, die über die Menschheit gekommen ist, durch Prometheus, dass wir eben Dinge ändern müssen und dass sich Dinge auch von sich verändern. Das klingt jetzt sehr passiv, aber
macht auch nicht unbedingt was.
Ja, genau, es muss ja auch nicht schlechter werden.
Ja, also nee, weil wir kommen ja nicht klar, also wir Westler kommen nicht so klar mit passiv, aber es gibt auch Kulturen, in denen es ganz klar ist, es ist ganz normal im Alltag, dass wir können gar nicht so viel machen und wir sind den Göttern ausgeliefert, aber das macht nichts. Das ist okay, das ist der Lauf der Dinge.
Ich denke auch, dass du natürlich den Fortschrittsgedanken, jetzt gerade den modernen, mit dem Aspekt im Hinterkopf, dass im Mittelalter eben dieser Gottesglaube geherrscht hat, dann auch so interpretieren kannst, dass es natürlich der Wunsch ist, aus diesem Gefängnis auszubrechen und zu sagen, ich will jetzt einfach was Besseres, ich will die Welt besser machen. Das heißt nicht, dass ich jetzt das neueste Smartphone brauche, aber dass ich zumindest mal anfange zu lesen vielleicht, Texte selber zu verstehen, mir selber Gedanken zu machen, über mein eigenes Schicksal nachzudenken. Das, was eigentlich unter Emanzipation verstanden wird, das ist ja auch die Befreiung aus der Hand eines Vorgesetzten, von Sklaven oder auch Familienangehörigen in der Antike und dann eben mein eigenes Leben zu führen. Ich glaube, das ist erstmal das, was dahinter steckt. Aber dieser, wie du vorher gesagt hast, dieser Mythos von Prometheus ist so vielschichtig, dass es schwer trennbar ist, zu sagen, das läuft jetzt darauf hinaus, sondern es beinhaltet so viel anderes, dass es eben auch diese negativen Aspekte durchaus mit berücksichtigt.
Okay, ich habe jetzt noch den einen Gedanken nochmal mit der Sintflut. Ich glaube, es gab da schon auch ein bisschen, es gab da schon auch Überschwemmungen. Das hat auch damit was zu tun, dass man sich das Geschichte ausdacht hat, meine ich. Oder dass es halt Gegenden gibt, wo auf einmal alles überschwemmt wird. Aber ich nur noch einmal, um jetzt den ganzen Bogen versuchen zu spannen, dass das die Sintflut wirklich als Bild so ein bisschen, dass wir müssen irgendwie bestraft werden alle und danach wird es besser. Also weil jetzt, wir löschen jetzt alle aus, bis auf zwei, die überleben und irgendwie brauchen wir das scheinbar, weil wir, um uns zu reinigen vielleicht auch so. Also wir könnten das, ja, so ein Reinigungsritual einfach so. Jetzt, ich lasse jetzt mal alles weg, was da war. Ich habe so viel Scheiße gebaut, ich kann das jetzt nicht irgendwie wieder gut machen. Also sterben mal alle bis auf zwei Leute. Und das gibt es in ganz vielen Sachen. Also übrigens, Ragnarök ist das Gleiche letzten Endes. Also das Ende der Welt, wie es die nordischen Völker gedacht haben. So in der nordischen Mythologie Ragnarök, da sterben nicht alle. Also die Söhne von Thor und Odin überleben zum Beispiel und dann wird die neue Welt gemacht. Und das ist auch so eine Art Reinigung und das ist auch überhaupt kein, also deswegen, dadurch wird es automatisch ein zyklisches Weltbild und kein lineares, was, ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon wieder ein zu großes Fass ist, was wir aufmachen, weil das christliche Weltbild ja eigentlich schon sehr linear ist.
Genau, da ist ja dann irgendwann das jüngste Gericht, wo eben dann alle eingeteilt werden und dann ist eigentlich auch die Geschichte der Menschheit zu Ende, wenn man so will.
Okay.
Und es, also dieser Fortschrittsgedanke ist ja auch ein sehr lineares Weltbild.
Auf jeden Fall.
Wo es eben heißt, dass, wie auch immer, wir hatten über Science Fiction gesprochen, dass die Menschheit irgendwann die ganze Galaxie besiedeln wird und dass sie eben daherkommt, dahin geht. Und in der Antike, aber auch zum Teil eben in anderen Kulturen herrschen so zyklische Geschichtsbilder vor, die eigentlich sagen, wie zum Beispiel bei Ragnarök, es gibt immer diesen Kreislauf, im Buddhismus auch, du wirst wiedergeboren.
Ja.
Und es ist, große Reiche gehen unter, dafür werden andere Reiche groß, die gehen auch wieder irgendwann unter.
Und so ist es halt.
Ja.
Ich glaube, da müssen wir aber noch mal ein anderes Mal in Ruhe reden. Das finde ich auch unglaublich spannend, was das für einen Einfluss hat, ob man zyklisch denkt oder linear. Und ich bin ja schon auch natürlich Fan vom zyklischen Denken, weil es irgendwie so, ich finde es stressfreier. Also dann ist so, ja, man kann akzeptieren, jetzt ist halt so und dann wird es halt so. Und wir denken immer, das ist übrigens das Problem für mich an dem Fortschritt, wir sind dann so verzweifelt, wenn auf einmal was Krasses passiert. Dann kommt, passiert auf einmal so ein Ukraine-Krieg und es geht ja gar nicht in den Kopf rein, weil die Welt sollte doch eigentlich immer besser werden. Und ich hatte ja auch bei Corona und Ukraine das Gefühl, dass manche Menschen waren vor allem deshalb so erschüttert, weil ihr Weltbild, dass alles besser wird, erschüttert war.
Ja, also Rückschritt ist nicht mehr denkbar, ne?
Ja, das ist, ja, das eben. Ist,
wie kann jemand das wollen? Das ist.
Ja.
Okay, wir wollen jetzt nicht in die Politik abschweifen mit Ukraine. Was mir noch gerade einfiel zum Zyklischen, aber auch gleichzeitig zum Fortschritt des Zyklischen. Das ist, nee,
okay.
Zum Beispiel, wenn man das auf die Arche Noah ein bisschen bezieht, wo ja auch von jeder Tierart zwei Tiere gerettet werden. Das ist ja so ein Prinzip des Darwinismus, Survival of the Fittest. Und aus denen entsteht dann wieder was Neues. Und man sagt ja auch, dass vor, verbessere mich, 65 Millionen Jahren ein Meteorit die Dinosaurier ausgelöscht habe.
Ja, könnte
und dadurch sein. Dann das Zeitalter der Säugetiere begonnen hätte, weil eben die sich dann besser ausbreiten konnten und daraufhin dann irgendwann die Affen und die Menschen entstanden sind. Also natürlich erstmal eine herrschende Art auf der Erde ausgelöscht wurde, aber mittlerweile wieder eine neue, noch beherrschendere Art die Erde regiert. Was ja dann auch wieder mit diesen mythologischen Zeitaltern, dem Machtwechsel und so weiter in Einklang zu bringen wäre.
Ich habe heute übrigens ein sehr witziges Cartoon gesehen. Und zwar, da stehen so zwei Wissenschaftler und die mit so einem riesen Radiogerät und dann sagen sie, oh, voll spannend, jetzt kommt diese spannende erste Nachricht, die wir von einem fremden Planet hören. Was sagt denn diese Nachricht? Dann liest André so vor. Liebe Dinosaurier, passt mal auf, da kommt ein Riesenkomet auf euch zu.
Hat nur 65 Millionen Lichtjahre gebraucht.
Also Lichtjahre ist eine Distanz, also 65 genau. Millionen, ja. Genau, das ist ja. So, ja, vielleicht ganz witzig. Ja. Und bevor wir jetzt dann kochen, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, was wir über das nächste Mal, über was, ich finde noch den ganzen Demokratie-Aspekt noch ganz spannend mit Zeus und so weiter. Ich finde auch noch spannend, was ich noch sehr spannend finde, ist auch dieses Ambiguitätstoleranz, also das auszuhalten, dass es nicht klar ist, weil so, dass, also ich sage jetzt mal ketzerisch, im Christentum ist klar, Gott ist gut, Teufel ist böse, ist ganz klar, die echte Welt ist leider, oder was heißt leider, ist nicht so.
Also wir sehen alles, uns nach Ordnung, ne? Aber es gibt oft keine Ordnung.
Wir sehen uns nach Struktur, was ja auch wieder eine Religion bietet oft Struktur. Eine Religion kann eben meiner Meinung nach auch diese Fortschrittsgläubigkeit, das kann auch einem sehr große Struktur bieten. Die Wissenschaft kann einem Struktur bieten, es kann einem der VfB Struktur bieten. Es gibt ganz vieles. Und deswegen alles so Themen, wo wir mal irgendwie noch reden müssen. Ich wollte jetzt aber noch eins erwähnen, abschließend. Ich habe mir übrigens überlegt, Hephaistos, das wird der Trainer von dem Olymp-Team. Weil der hat ja einen Klumpfuß, aber der ist der Schmied und der schmiedet so die Pläne auch so. Das wäre vielleicht den, vielleicht der Trainer, aber das ist...
Ja, das ist gar nicht schlecht, der schmiedet so die Torpfosten, die dann irgendwie noch besondere Eigenschaften haben.
Achso, ja, oder auch die, vielleicht hat er auch die, einen super tollen Schuh, kann er bauen und ist sowas. Genau. Und einen tollen magischen Schuh oder irgendwie, irgendwie sowas. Ja. Also, genau. Hast du sonst noch was? Weil sonst würde ich jetzt tatsächlich mal so langsam kommt.
Dann gehen wir jetzt mal zum anderen Teil des Abends über. Und zwar, heute gibt es gefüllte Paprika mit Linsen und Gemüse.
Ich habe das Gefühl, du bist so ein bisschen ein Fan von Dinge füllen. Aber hört sich gut an.
Ja, doch, tatsächlich. Beides. Würde ich dir zustimmen.
Okay, gut. Alles klar.
Okay. Super.